Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Heute sprechen wir mit Ina Becker, die eine Brustkrebserkrankung hinter sich hat und die uns zeigt, dass Lebensfreude und Optimismus auch nach schweren Zeiten möglich sind. Ina nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche Reise, die geprägt ist von Neugier, Reiselust und einer beeindruckenden positiven Haltung im Leben gegenüber. Lehnt euch zurück, los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher. Heute geht es um die Thematik Brustkrebs. Mit etwa 74.500 Neuerkrankungen jährlich ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der Frau. Und von den Anzahlen der Neuerkrankungen betreffen es nur 1% der Männer, also ungefähr 750 Männer jährlich. Das ist eine sehr geringe Anzahl. Und ich freue mich, dass ich heute mit der Ina über das Thema sprechen darf. Herzlich willkommen.
Hallo, ich bin die Ina Weckop. Ich bin 62 Jahre alt. Ich habe Ich bin einfach wieder gesund. Ich hatte 2007 meine erste Brust-OP. Ich habe es selber ertastet. Ich hatte einen dicken Knubbel und meine Frauenärztin, die hatte mich dann sofort ins Krankenhaus geschickt, das ausgestanzt wurde. Und dann hatte ich innerhalb von einer Woche meine erste OP, wo mir dann also komplett meine linke Brust abgenommen wurde. Ich konnte mich eigentlich gar nicht so richtig darauf vorbereiten, weil irgendwie war ich so überwältigt, innerlich so hin und her gerissen. Und eigentlich habe ich nur gesagt, da muss was weg, da ist was Böses drin und da muss was weg.
Ja, und dann, also hast einfach selber gemerkt, dass irgendwas an deiner Brust nicht stimmt und bist dann zum Gynäkologen gegangen?
Ganz genau, ganz genau. Ich habe beim Duschen gemerkt, dass es mir beim Eincremen oben an der Brust was wehtat. Und dann habe ich sofort meine Frauenärztin angerufen und habe ihr das erklärt. Und hat gesagt, sofort in die Praxis kommen. Und dann ging das auch sehr, sehr schnell.
Gott sei Dank hast du so schnell auch einen Termin bekommen und musstest nicht noch wochenlang warten.
Ja, meine Frauenärztin ist mit im Ausschuss im Bethesda. Und ich denke mir, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, hier. Nö, ist egal. Auf jeden Fall eine sehr bekannte Praxis und in Mönchengladbach und die hat dafür gesorgt, dass ich also ganz, ganz schnell operiert werde, weil das ein sehr schnell wachsender Tumor war.
Also du bist dann in die Praxis gekommen und die Frauenärztin hat wahrscheinlich selber nochmal abgetastet und dann sofort schon eine Biopsie gemacht?
Ja. In der Praxis und dann hat sie aber gesagt, das ist eine dicke Entzündung, das würde ihr aber nicht reichen und daraufhin bin ich am gleichen Tag ins Bethesda eingeliefert worden.
Ach krass.
Und da hatte man mir drei Biopsies rausgeholt und da wurde festgestellt, dass das ganz schnell entfernt werden muss, weil das ein schnell wachsender Tumor ist.
Also du hast es quasi gefühlt und eine Woche später musste deine Brust amputiert werden?
Ja. Ja.
Was waren da deine Gedanken und Gefühle? Das ging ja alles hoppla hopp.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste erst mal gar nicht, wie es mir geschah, weil ich einfach nur gedacht habe, ach nö, warum ich wieder und wieso und warum ich jetzt? Ich habe Gott sei Dank einen Mann, der 100%ig, 1000%ig hinter mir steht und der hat gesagt, pass auf, wir müssen jetzt ins Krankenhaus mit der Besprechung, das muss jetzt alles ganz schnell gehen und bevor noch mehr passiert, muss das raus. Ob du jetzt einen Busen hast, zwei oder drei oder gar keinen, das ist mir egal. Ich möchte einfach nur, dass du weiter lebst.
Das ist so schön.
Ja, es ist Gott, ich hab halt das Glück, dass da ich einen Mann habe, der 100%ig hinter mir steht. Gibt es ja nicht so häufig.
Ja, das ist so wichtig für dich auch als Unterstützung.
Ja.
Hast du in der kurzen Zeit auch mit anderen Familienmitgliedern schon darüber sprechen können oder mit Freunden?
Ja, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt in Reha, weil sie selber sehr krank war. Und ich wollte es ihr eigentlich nicht sagen. Ich habe auch gesagt, bleib bitte in der Reha, das ist für dich wichtig, weil meine Mutter, mein Vater ist schon sehr lange verstorben. Und ich habe einen Mann, der versorgt mich und guckt, dass du auch wieder auf die Beine kommst. Meine Freunde oder unsere engsten Freunde waren, ja, die haben einfach mir nur die Daumen gedrückt, dass es alles wieder gut wird. Und ich habe dann wohl gesagt, behandelt mich einfach wie immer. Ich möchte nicht in ein Loch fallen oder nicht, oh, du Arme. Ich sage, macht, das muss jetzt erledigt werden und macht einfach so weiter wie bisher mit mir, bitte. Und das war auch so. Kam schon mal ein Tränchen von meiner Freundin. Habe ich gesagt, wenn du Holz, geh bitte dann wieder raus, weil das konnte ich nicht gebrauchen. Mhm. Weil ich bin da ein sehr positiver Mensch und habe gesagt, ich will das einfach auch nicht für die anderen und für mich selber.
Also zu dem Zeitpunkt warst du total positiv und hast keine Angst, Wut oder Traurigkeit empfunden?
Nein, ich habe dann nur gedacht, nach der OP wollte ich direkt das sehen, was sie gemacht haben. Und da war auch mein Mann dabei und Sohnemann aus erster Ehe, aber das ist mein Kind. Und da habe ich gesagt, so, ich möchte jetzt, dass er euch das anguckt, weil da müsst ihr auch mitleben. Ich möchte also nicht, wenn ich im Haus duschen gehe, dass ich mich verstecken möchte. Ich möchte, dass er das genauso sieht, wie ich das empfinde. Ja, und dann war dann der Oberarzt da und hat das dann abgemacht und hat gesagt, so sieht es aus. Ja, und die Reaktion war, das sieht ja gar nicht so schlimm aus.
Haben sich alle schlimmer vorgestellt.
Genau. Ja, aber das war dann auch okay. Ich wollte das auch so. Ne? Auch ein Kind, was 10 ist, dass man da auch sagt, wenn ich dann mal oben ohne rumlaufe, dass es dann auch weiß, wie es aussieht. War mir sehr wichtig.
Aufklärung auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und wie ging es dann weiter? Bist du dann noch, hast du dann noch eine Chemo gekriegt nachträglich oder?
Ja, leider. Also ich bin dann 2 Wochen später, habe ich dann mein Pochtgesetz bekommen und habe dann 3 Wochen später meine erste Chemo. Ich habe also insgesamt 6 Chemos bekommen, immer in einem Rhythmus von 4 Wochen. Ich fand die Chemo ganz, ganz furchtbar. Allein der Gedanke, dass so ein Pocht in meinem Körper ist und die müssen da immer reinpiksen. Also Chemo war für mich die Hölle. Aber jeder empfindet das ja auch anders. Ne? Ich habe dann nur gedacht, das sind nur 6, das bleibt auch bei den 6 Chemos und dann muss es gut sein. Ich will dann auch nichts mehr. Also Chemo war für mich, weil alle Nebenwirkungen, die man bekommen konnte von der Chemo, die hatte ich leider.
Ja, das kommt auch immer auf die Art der Chemotherapie an, habe ich jetzt ganz oft gehört. Ne? Manche vertragen sie gut, aber viele auch gar nicht. Ja. Das geht ja von Übelkeit bis Haarausfall, Gewichtsabnahme.
Vor allen Dingen, ich hatte immer Größe 34 und auf einmal jeden Monat, wenn ich eine Chemo bekam, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich brauche wieder eine Nummer größer. Ich sehe aus wie ein Michelin-Menschen, ne? Und das ist natürlich Horror.
Also Wassereinlagerung?
Alles. Also unser bester Freund ist Zahnarzt, der hat mir Gott sei Dank sehr geholfen mit meinen Zähnen, dass da also auch alles wieder in Ordnung oder mit den Schleimhäuten. Der hat also da, die haben also alles bestens gemacht. Ja, Chemo ist habe ich ganz weit weg. Ich habe auch direkt gesagt, sollte aus irgendeinem Grund wieder sein, ich bekomme keine Chemo mehr. Aber Gott sei Dank sind wir ja auch wieder ein paar Jährchen weiter und es gibt ja andere Methoden, ne? Oder Medikamente. Ja.
Das stimmt, wobei Chemo immer noch so die Standardbehandlung gegen Krebs ist. Ne?
Ja, aber nicht mehr bei mir. Also da bin ich sehr rigoros und ich sage auch, ich will das einfach nicht mehr. Aber muss jeder selber wissen.
Hat die Diagnose dein Leben verändert? Also gehst du jetzt anders durch dein Leben? Hast du andere Prioritäten?
Ja, sehr. Man ist ja, gut, das ist ja auch schon ein bisschen her, dann hatte man so, was hat man, was kann man, wie oft fährt man in Urlaub und das und jenes. Heute ist es mir einfach wichtig, ich genieße jeden Tag. Ich mache das Beste draus. Ich habe meinen großen Hund, mit dem muss ich rausgehen. bin dann morgens 2 Stunden unterwegs, genieße das einfach. Für mich sind andere Sachen viel wichtiger. Einfach hier und jetzt und heute.
Ja, das ist schön.
Ja, aber das muss man vielleicht auch dann lernen, wenn so ein massiver Eingriff dann passiert, dass man einfach sagt, was ist denn wirklich wichtig im Leben?
Ja.
Aber das empfindet auch, glaube ich, jeder anders, ne? Oder ich bin einfach nur froh, dass ich hier sitzen darf, mit dir reden darf. Ich freue mich darüber. Und das sind für mich so Highlights. Und da freue ich mich einfach, dass es mir so gut geht und dass ich so positiv geworden bin. Dass ich einfach alles genieße. Auch wenn es mir schon mal was zu viel war.
Ja. Das freut mich total. Hattet ihr den Hund schon, als du mitten in der Krebsbehandlung quasi warst und die OP hattest, hattet ihr den Hund da schon?
Da hatten wir einen anderen Hund, einen kleineren. Und da habe ich gesagt, wenn, dann möchte ich einen richtigen Hund, wo ich mich nicht mehr bücken brauche.
Ah, okay, okay. Das heißt, ihr hattet aber schon die Herausforderung, dass du auch in der Zeit, gerade in der Anfangszeit, wo es einem ja auch körperlich nicht so gut geht wahrscheinlich, dass du trotzdem immer vor die Tür musstest mit dem Hund, richtig?
Ja. Es war eine sehr große Herausforderung, weil es ging mir wirklich sehr mies. Ich habe dann unseren Nachbarn gesagt, ich ziehe meine rote oder meine Warnweste an und habe immer mein Handy in der Hand. Wenn was ist, dass mich irgendwo jemand auf dem Feld, wir wohnen also sehr unmittelbar am Feld, dass mich da einer abholen kann. Ich habe es dann so gemacht, wie ich es konnte. Ja, es war ein Drama. Es war wirklich ein Drama. Aber wenn man raus muss, dann ist das wieder was anderes. Ne? Dann denkt man sich, okay, du musst jetzt einen Schweinehund überwinden. Und dann läuft das schon irgendwie.
Das hat dich ein bisschen angetrieben, oder?
Ja, aber ich war auch ein Mensch, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt die Karte gezogen, aber ich bin viel zu jung, um zu gehen. Ich möchte noch ganz viele Sachen erleben. Also habe ich mich selber immer angetrieben. Und ich habe auch immer gesagt, ich will noch nicht gehen. Die Zeit ist für mich noch nicht da.
Ja, das ist ja jetzt auch schon einige Jahre wieder her, ne?
Ja, ja, ich hatte, aber danach musste ich leider die andere Brust auch dann nochmal abbekommen, weil die genbedingt bei mir im Körper einige schlummert.
Wie ist das rausgekommen?
Ich habe dann nach Jahren einen Gentest gemacht, weil meine Frauenärztin gesagt hat, ich nagel sie jetzt fest und ich möchte, dass das jetzt passiert. Dann hat sie mit mir das Ergebnis, die Prozentzahl, hat gesagt, so geht das nicht, Ina. Wir fangen mal unten rum an und gehen dann nach oben. Und da hat sie gesagt, das muss alles weg, was angreifbar ist, sonst kann ich dir nicht mehr helfen. Da habe ich gesagt, okay.
Oh Gott.
Ja, aber und da habe ich schon gedacht, ja, wenn man das Ergebnis dann nochmal bekommt, dass man im Grunde jederzeit wieder irgendwo im Körper was bekommen kann, geht man noch ganz anders damit um.
Mhm.
Mein Mann ist manchmal überfordert, weil ich bin so, ich bin so völlig entspannt geworden. Mich kann überhaupt nichts mehr aus der Bahn werfen.
Wenn ein bisschen zu entspannt also.
Ja, sehr. Der kriegt manchmal eine Krise, sagt, der kann ich dich mal mit in die Firma nehmen? Und ich sage, ja, klar. Ich bin, ja, was soll mir passieren? Mir kann nichts mehr passieren. Und deswegen ist das manchmal so etwas, ich bin da sehr chaotisch. Ich bin dann auch chaotisch dabei. Okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kommst mir vor, als wärst du sehr im Reinen mit dir.
Bin ich auch. Nach der ganzen Geschichte vor, wie lang ist das jetzt her, im dritten Jahr, weiß ich, dass ich, es kann jederzeit was kommen, aber ich möchte so lange leben, wie ich es möchte. Oder wie wir das können, sagen wir es mal so. Ne?
So lange, wie es geht.
Genau.
Und wie lief das dann im Krankenhaus weiter? Also du hattest dann die Operation und hast danach die Chemotherapien bekommen.
Mhm.
Wurdest du auch weiter versorgt, also von einem Sanitätshaus?
Ich muss jetzt mal überlegen. Ja, die Frau Moch war ständig an meiner Seite. Die war auch direkt nach der OP da. Und dann habe ich, da war auch wieder sowas, habe ich gesagt, also ich möchte keine Oma-Sachen, ich möchte was Schönes haben. Ne? Wenn ich jetzt schon wenn ich jetzt schon meine Ersatzteile tragen muss? Und sie hat mich da wirklich ganz toll beraten und hat einfach gesagt, ich habe hier ganz tolle Sachen und das machen wir alles. Ja, und seitdem, seit 2007, bin ich bei Frau Moch dann in ihren Fittichen, sagen wir es mal so.
Was für Hilfsmittel stehen dir denn zu, die du von der Frau Moch bekommen kannst?
Ich muss jetzt überlegen, jedes Jahr BHs, natürlich, die Krankenkasse bezahlt nur das, was sie muss, das andere müssen wir dann selber finanzieren, alle 2 Jahre Badesachen.
Ja, cool.
Meine Ersatzteile, meine Silikonbrüste alle 2 Jahre. Oh, ich weiß gar nicht, was. Ja, ich glaube, das war es so. Also ich schöpfe das auch aus. Ich habe auch bei Lettermann alle 3 Monate mein Versorgungspaket, das mit, was ich haben möchte. Also ich mache das auch, weil mir das einfach zusteht. Ja. Und ich habe auch Pflegestufe 2, weil durch meine ganzen OPs kann ich auch nicht mehr so, wie ich möchte mit meinen Armen. Also ich mache das auch. Und dafür habe ich auch jahrelang für einbezahlt, bin ich jetzt ganz ehrlich, ne?
Ja.
Und dann nehme ich das auch alles in Anspruch. Das, was ich machen darf.
Das du andere, brauchst es ja auch. Ne? Ja, also es ist ja klar. Nicht so, als würdest du jemanden ausnehmen. Du brauchst es ja letztendlich auch.
Eben. Ich finde es nur traurig für die Damen, die sich das Plus nicht erlauben können, die wirklich nur darauf angewiesen sind, was die Krankenkasse bezahlt. Carla hat oder Frau Moch hat mir das wirklich dann mal gezeigt. Da habe ich gedacht, das finde ich so entsetzlich. Man leidet so und dann muss man auch noch diese Billigabteilung tragen. Also ich finde das ganz furchtbar. Also da sollte der Staat oder die Krankenkasse wirklich mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, dass wirklich jede Frau die Möglichkeit hat, was Schönes anzuziehen. Ist leider heute so.
Und die Auswahl im Sanitätshaus, ist die groß, was da die Mode angeht? Oder gibt es da auch nur eine bestimmte Auswahl, die quasi vorgegeben sind von den Hilfsmittelherstellern?
Also ich finde, hier Lettermann ist sehr, sehr gut aufgestellt. Ich finde immer, ich könnte kaufen ohne Ende. Also auch ich war jetzt auch bei der Modenschau und die haben also wirklich ganz tolle Sachen vorgeführt. Ich war auch vorige Woche Freitag schon bei Carla, darf ich Carla sagen? Ja, ne? Sie bestellt mir das dann auch, was ich haben möchte. Ich sage, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Und dann macht sie das auch. Und sie ruft dann an oder schreibt mir eine WhatsApp, wenn es da ist. Und dann macht man die Anprobe. Also es ist alles möglich hier. Und wenn ich was sehe und da sind keine Taschen drin für meine Silikoneinlagen, dann werden die da eingebaut oder eingenäht. Also es ist alles machbar. Man muss nur reden und fragen.
Ja, also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Wir sind ja auch Kunden von Lettermann.
Ja.
Ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung, aber das kann ich jetzt auch mal kurz erwähnen. Also wenn man individuelle Fragen und Ansprüche hat, dann wird hier immer geschaut, dass jeder glücklich gemacht wird. Bei unserem Rollstuhl oder bei dem Rollstuhl meiner Tochter zum Beispiel ist es so, dass sie verschiedene Gurte hat. Und ein Gurt, der sitzt quasi zwischen den Beinen. Und wenn ich sie in den Rollstuhl setze, dann ist er immer nach hinten gefallen und ich musste sie quasi wieder rausholen, um den unterm Popo wieder hochzuholen, um sie dann festzuschnallen. Und da kam ich irgendwann auf die Idee und habe gesagt, könnt ihr mir nicht irgendwie hier einen Klettverschluss dran machen oder so? Mhm. Und dann haben die Mitarbeiter vom Sanitätshaus gesagt, ein Klettverschluss ist schlecht, weil der klebt ja dann auch überall fest, auch an der Kleidung, alles, was es berührt. Und dann haben die uns so ein Gummiband quasi dran gemacht, den ich am Abduktionskeil, der ist quasi zwischen den Beinen meiner Tochter, festmachen kann. Und so haben wir jetzt eine enorme Erleichterung im Alltag, einfach weil ich gesprochen habe und gesagt habe, wir haben hier ein Problem, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen?
Genau, genau. Carla sagte von Anfang an, Ina, wenn du einen speziellen Wunsch hast, ich kann fast, also er sagte, 99% wird hier alles möglich gemacht. Aber ich muss wissen, was du willst.
Ja.
Ja, und das war von Tag 1, war das, waren wir zwei ein Team und ich habe dann auch immer gesagt, also pass auf, wenn ich jetzt diese Dinger tragen muss, möchte ich dann auch den passenden Schlüppi haben. Und wenn da kein Schlüppi für gibt, dann möchte ich das auch nicht haben. Jedes Mal, wenn ich da bin, sagt sie, okay, kriegst dein Outfit komplett.
Aber so kannst du dich trotzdem einfach auch in deiner Lebenssituation ja. unheimlich schön und wohlfühlen.
Ja. ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ob das jetzt im Schwimmbad ist oder im Urlaub, ich ziehe das dann an, wenn ich es will. Und wenn ich keine Lust habe auf meine, ich sage immer, Ersatzteile, dann mache ich das auch nicht. Und es ist mir auch egal, wie die anderen darüber denken. Es ist so, wie es ist. Ich hatte letztes Mal im Urlaub, habe ich Wassergymnastik mitgemacht, hatte dann auch mein Tankini an und dann ist mir das runtergerutscht und dann ist mein Mann ins Wasser gesprungen, hat mir von hinten das hochgehoben und der vorne stand, hat dann einfach weiter, interessiert mich nicht, es ist so.
Also die Prothesen sind rausgerutscht und dann hat er sie einfach wieder eingesammelt.
Ja, das passiert dann halt schon.
Oh, das ist lustig.
Ja, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache dann weiter und sage so, ja, das ist mein Leben, das gehört zu mir.
Ja,
das genau. Das Schlimme ist halt, die jungen Leute haben sich kaputt gelacht, aber die Älteren haben da schon mal ein paar Sprüche losgelassen und da habe ich gedacht, muss ja auch nicht sein. Also die waren schon sehr heftig, die ältere Generation.
Ja, das ist einfach... Man ist früher nicht so offen damit umgegangen.
Mhm. Naja. Ja, aber das, ich hab dann, drehe mich dann um und sage, wollen Sie irgendwas wissen, müssen Sie mich fragen. Und dann ist das Thema erledigt.
Ja, dann traut sich keiner. Ja.
Ich sage, wollen Sie was wissen? Ich stehe vor Ihnen, fragen Sie mich. Und dann ist das auch okay.
Das ist die richtige Einstellung. Konfrontation. Ja.
Genau. Also ich bin im Alter, ich bin 62, wo ich mir gar nichts mehr sagen lasse oder mir hinter meinem Rücken irgendwie getuscheln, habe ich keine Lust mehr drauf. Wenn einer was wissen will, fragen, entweder sage ich ja oder nein.
Ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Hast du eigentlich auch sonst Unterstützung bekommen durch einen Psychologen, Selbsthilfegruppen oder vielleicht einen Menschen an deiner Seite, der dir unheimlich viel Unterstützung geboten hat in der Zeit?
Ja, also meine Frauenärztin, ich habe einen Psychologen von Anfang an bekommen. Der hat mir ja sehr gut getan und der war auch sehr gut, auch in Mönchengladbach. Der ist leider dann in Pension gegangen oder Rente oder wie auch immer. Und also ich hatte, ja, meine Familie konnte da nicht wirklich so gut mit umgehen. Meine Schwiegermutter hat nur labidar gesagt, das haben 1000 Frauen, haben das. Und wenn du was willst, musst du mich fragen. Und da habe ich gedacht, okay, meine Mutter, da die ja selber krank war, hat dann so gesagt, mein Kind, warum du? Wir haben telefoniert, aber sie hat mich nicht wirklich unterstützt. Sie konnte mich nicht leiden sehen. Weil ihre Schwester auch am Brustkrebs gestorben ist, musste ich akzeptieren. Mhm. Fand ich manchmal nicht so gut. Ja, mein Bruder lebt woanders und hat dann angerufen und gesagt, wie geht's meiner Kleinen? Ja, aber wirklich, da war keiner. Also im Grunde war das wirklich nur mein Mann und mein Sohn der. Und unsere besten Freunde. Wenn ich dann wirklich angerufen habe und habe gesagt, du in der Apotheke, ich brauche unbedingt diese Medikamente, dann hat er die Praxis gesagt, ich bin in der Praxis, ich hole das eben, die Patienten können jetzt 10 Minuten warten. Also das war schon Weltklasse. Aber meine Freundin auch, aber die ist dann leider nach Australien gegangen. Aber eigentlich so Family, nee, muss ich ganz ehrlich gestehen, muss ich leider sagen, auch wenn sie da oben sind, habe ich keine Unterstützung bekommen. Leider, aber okay. Ich habe mich damit abgefunden und habe einfach gesagt, das war dann so. Und ja, und dann muss auch jeder selber mit klarkommen.
Ja, das stimmt. Also ich finde es so enttäuschend, also wir haben die gleiche Erfahrung gemacht. Ich finde es ein bisschen enttäuschend, wenn man quasi das eigene Leid, weil man sagt, ich kann dich nicht leiden sehen, quasi in den Vordergrund stellt und darum dann nicht für die Person, die wirklich leidet, da ist.
Genau. Also mir ging es teilweise so schlecht, dass ich wirklich meine Mutter angerufen habe, die auch im selben Ort wohnt wie wir, und habe gesagt, Mutti, kannst du mir das und das besorgen? Ich brauche das ganz dringend. Nee, das geht nicht, ich bin noch im Bademantel. Dann habe ich gesagt, das war's. Ne? Und dann habe ich nur gedacht, ich habe zwar jetzt kein leibliches Kind, aber ich habe den Sven, also den Jungen mit großgezogen. Wenn der was hätte, ich wäre nur da. Und das kenne ich gar nicht, das verstehe ich nicht. Weil du bist ja dein Ein und Alles. Und deswegen habe ich immer gedacht, ja, da muss man dann auch mit klarkommen. Aber hat alles funktioniert.
Du kannst es jetzt besser machen.
Ja, und wir haben dann auch beschlossen, wir sind leidenschaftlich Motorrad gefahren. Ich hatte die Kraft nicht mehr in den Armen, habe gesagt, wir verkaufen die und von dem Geld fahren wir nach jeder Chemo, fliegen wir irgendwo hin. Und das haben wir dann auch gemacht. Waren wir alle 4 Wochen, waren wir eine Woche weg. Und das war das, was mir eigentlich richtig geholfen hat.
Ach, wie schön.
Ja.
Die gemeinsame Zeit, Erinnerungen schaffen.
Ja.
Ich hatte jetzt die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass du Angst vor der Zukunft hast, sondern einfach sagst, das Leben passiert, wie es passiert und ich genieße den heutigen Tag und was morgen ist, das schauen wir morgen.
Ja, so, ja, deswegen bin ich auch so entspannt. Ich kann von hier wegfahren und mir kann was passieren. Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Ich möchte einfach nur für mich jeden Tag, wenn ich keine Lust habe zu kochen, sag, geh mal essen oder bestellen wir uns was. Ich habe keinen Plan, ich habe keine Lust. Nee, ich will es auch nicht mehr. Ich möchte das auch nicht mehr. Gott sei Dank geht das alles so, ne?
Was gibt dir Hoffnung in schwierigen Zeiten?
Ich habe keine schwierige Zeit. Ich kann das nicht beschreiben. Für mich gibt es nichts Schwieriges. Es ist alles lösbar. Es ist alles machbar und alles lösbar. Und wenn mein Mann morgen kommen würde und sagt, ich bin arbeitslos, ja, das ist so. Schaffen wir auch und dann guck mal, dass du woanders was findest. Für mich gibt es das nicht. Ich habe auch vor nichts Angst. Vielleicht ist das auch manchmal schlecht. Oder weiß nicht. Ich habe vor nichts Angst, vor gar nichts Angst.
Jetzt erst nach der Diagnose oder war das vorher schon so?
Ja, ich war vorher schon ein bisschen furchtlos. Aber ich war immer schon sehr positiv und habe gesagt, oh, was soll mir denn passieren? Also ich war schon immer ein Freigeist, ne, auf gut Deutsch. Aber jetzt nach der zweiten OP, wo ich noch mal ran musste, habe ich gesagt, was soll mir denn jetzt noch passieren?
Ja, wer ist soll die eine schon weg, jetzt? Dann ist die andere auch egal, so nach dem Motto.
Wer soll mir denn... Na, also von daher kann ich nur jedem sagen, einfach gucken, dass man seinen Weg findet. Ne? Und mein Psychologe hat dann leider aufgehört und hat gesagt, aber ich brauche sie jetzt nicht mehr, ich bin jetzt gefestigt. Jetzt ist gut, jetzt ist alles erledigt. Ich habe meinen kleinen, feinen Kreis, wo ich mich drauf verlassen kann. Und das ist so wertvoll, als wenn man 10 Leute an der Hand hat und sich auf keinen verlassen kann. Mhm. Und deswegen ist das auch so. Für mich. Ich rede jetzt nur von mir.
Ja.
Und ich hoffe, dass andere Frauen in der Situation auch diesen Weg finden oder einfach auch sagen, ich hatte auch Zeiten, wo ich gedacht habe, mein Gott, wie kommst du da raus oder was musst du alles noch erleiden? Aber weiter geht's. Immer weiter. Immer wieder.
Immer der kölsche Jung. Was ist dir gerade im Moment wichtig im Leben? Hast du Ziele? Hast du noch Wünsche? Möchtest du irgendwas noch erreichen, erleben?
Ach, Wünsche hat man, glaube ich, immer. Wenn man keine Wünsche mehr hat, ist man verloren. Also ich möchte eigentlich mit meinem Mann noch ganz viel reisen. Ich habe da noch auf der To-Do-Liste ein paar Sachen. Ob es klappt, keine Ahnung, aber wir bemühen uns. erreichen? Nee, ich bin einfach nur froh, dass ich meine Rente jetzt bekomme. Ich bin einfach nur froh, dass ich jeden Tag das tun und lassen kann, was ich möchte. Ich musste mal viel erreichen. Ich habe immer mein Ziel durchgesetzt, immer mit dem Kopf durch die Wand. Ich muss heute keinem was beweisen oder erreichen. Nee, will ich auch nicht mehr.
Du hast gerade gesagt, du hast noch ein paar Reiseziele auf deiner To-Do-Liste. Hast du so eine Art Bucket-Liste, also irgendwas, eine Liste, wo drauf steht, das möchte ich in meinem Leben unbedingt noch machen?
Ja, Leid meines Mannes, aber das sind alles so Sachen, ich möchte einfach auch nochmal, bevor die Malediven untergehen, einfach vielleicht da mal hin. Es sind Sachen, die vielleicht machbar sind oder die sind machbar. Oder ich hatte vorher auf den Bahamas mit den Schweinen zu schwimmen.
Ach, wie schön.
Da gibt es Salzschweine und da kann man mit schwimmen. Ja, ich möchte gern nochmal mit Delfinen schwimmen. Ich habe das schon mal machen dürfen, aber das war furchtbar. Das war in so einem kleinen Planschbecken. Ich möchte wirklich mal alleine mit Delfinen schwimmen. Ja, ach ja, keine Ahnung. So wie sich das ergibt. Ich möchte vielleicht nochmal einen Oldtimer haben.
Ein Käfer? Und zwar und bleiben besitzen und nicht nur einmal fahren, ne?
Genau, aber weiß nicht. Keine Ahnung, ob wir werden sehen.
Es gibt ja auch Delfintherapie.
Ja. Ja.
Hast du das schon mal gehört?
Ja, unsere Nachbarin hat ein behindertes Kind, die machen das alle 2 Jahre. Ich weiß es noch nicht, das wird sich dann so ergeben, vielleicht ergibt sich da was und dann könnte es sein, dass ich das dann mache, ja.
Hast du schon mal Wale gesehen?
Ja, vor ganz vielen Jahren in Thailand, da habe ich noch getaucht und da habe ich Hammerhaie gesehen, Wale gesehen und ich fand unter Wasser einfach so beruhigend. Und da
du bist mit denen quasi unter Wasser gewesen?
Ja.
Das,
ich habe zwar Schnappatmung gehabt und habe gedacht, okay, mein Tauchlehrer war neben mir und hat mir Zeichen gegeben. Es war so faszinierend. Ich hatte da keine Angst, aber habe ich gedacht, Mama Mia, was ist
Respekt,
das
denn? Ne?
Respekt. Aber die sind so, ich habe das Gefühl, liebevoll. Also kann man nicht beschreiben.
Ja. Solange es jetzt keine Orcas sind, die gerade irgendwie hungrig sind. Und
aber da hätte ich auch keine Angst.
Also Wale sehen, das ist so ein Punkt, der steht auf meiner Bucketlist. Ich würde so gerne mal Wale sehen, aber ich habe da so Respekt vor. Und manchmal, wenn ich Videos sehe und die fahren dann mit so einem Surfboard auf dem Meer und dann ist auf einmal ein Wal neben denen. Ich würde mir vor Angst in die Hose machen, glaube ich. Und dann bist du auch noch mit denen unter Wasser gewesen. Also,
ja, das war so überraschend. Das war so, wir waren am Riff und dann machte mein Tauchlehrer mir ein Zeichen. Ich sollte mal ins Wasser reingucken und ich so. Und dann schwammen die an uns vorbei und dahinter Hammerhaie. Und ich so, okay. Ja, und das war dann halt in dem Moment so. Und ich kam dann nach oben und habe nur gedacht, what's it? Ja. Und ich machte dann nur ein Zeichen, dass mein Sauerstoff schneller zu Ende geht. Und
ja, das glaube ich.
Und dann sagte er, ich bin jetzt seit 10 Jahren hier in Thailand Tauchlehrer. Es war das erste Mal, dass ich das erleben durfte. Ich sage, ja, ich war dabei.
Ja, wie cool. Also das ist wirklich was, da ist man froh, dass man das erlebt hat.
Ja.
Und da warst du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, das sind so viele Sachen, die ich fahre mit dem Aufzug mit dem Eiffelturm hoch und plötzlich bleibt der stehen. Da sagt der Führer da mal, das ist noch nie passiert. Er sagt, ich stehe ja auch hier.
Oh Gott.
Das sind so viele Situationen, die immer mit mir passieren. Oder die Kasse, ich stehe an der Kasse und die Kasse funktioniert auf einmal nicht mehr. Ich sage, ja, ich bin entspannt, das ist bei mir so, wenn ich schon mal. Aber es sind so, ich könnte da 1000 Sachen erzählen, die wirklich mir dann passieren. Aber ja, wo bin ich halt?
Ich bin völlig begeistert. Ich glaube, ich fahre auch mal mit dir in den Urlaub.
Könnte Chaos werden, aber auch lustig.
Ja, dann haben wir was Lustiges zu erzählen nachher. Geschichten für die Nachkunft. Hast du denn jetzt noch Herausforderungen mit dem Brustkrebs? Also stehen noch Behandlungen an oder außer der Nachsorge, die du wahrscheinlich regelmäßig wahrnimmst?
Ja, ich muss jetzt noch für die Nachsorge einen Termin machen. April ist wieder meine Zeit, April, Mai. Ich habe dann immer ein bisschen Respekt. Aber nö, ich brauche auch nichts zu nehmen, keine Medikamente, gar nichts. Und ich möchte es auch nicht mehr. Es ist jetzt Schluss. Ich habe schon mal, dass ich schon mal ein Problem habe, dass schon mal mir was wehtut, dann denke ich schon mal, aber da sage ich, nein, ist nichts. Und dann rufe ich auch meine Frauenärztin an und dann macht die in 3D und sagt, es ist halt, ja, es ist so Überanstrengung oder was haben sie wieder gemacht vorweg, ob ich so gar nichts. Ich war an der Kletterwand. Oh mein Gott.
Heute nur den Garten umgegraben.
Genau. Ja, ich muss wirklich aufpassen, dass ich das nicht zu überanstrenge. Und dann habe ich halt schon mal Schmerzen. Aber dann weiß ich auch vom Kopf, das ist dann halt so.
Und du hast gesagt, du hast auch Probleme mit den Armen?
Ich kriege die also nur bedingt nur noch hoch, also bis über den Kopf gar nicht mehr. Mein Physiotherapeut, der mich auch seit 2007 kennt, der die Lehre gerade beendet hatte, wo ich in Bethesda war. Und dann bin ich zu ihm hin und ich sage, oh, so ein junger Mann. Und dann so eine Schachtel, die auch noch einen Boost abgenommen hat. Und seitdem behandelt er mich. Und ja, das ist halt Lymphe weg und der Schnitt sehr weit in die Achselhöhle rein. Aber ja, okay. Ich frummel mich dann zurecht, wenn irgendwas ist.
Aber Lymphödeme hast du nicht?
Nein. Gott sei Dank. Es ist schon mal was angeschwollen, aber ja, einmal die Woche bekomme ich Lymphdrainage und dann ist das auch wieder okay.
Ja,
Gott
cool.
sei Dank.
Ja, ja, da bist du echt mit dem blauen Auge irgendwie davon gekommen, ne?
Ja, ich habe mir dann auch während der Chemo so einige Sachen gewünscht, wo ich dachte, so, wenn ich jetzt hier schon drauf bin, möchte ich mir eine Wunschliste aufstellen. Ja, und da habe ich dann unter ganz groß, bitte kein Lymphödem in den Armen, das geht gar nicht. Diesen Strumpf da anziehen und wie auch immer. Ja, und hab schönere Haare bekommen.
Habe ich mir auch gewünscht, mit Locken.
Echt? Ja. Ich hatte so Pizzels, habe ich gedacht, so, jetzt fallen sie mir aus und danach möchte ich Locken und schönere Haare haben.
Es ist ja wirklich verrückt. Alles, was du erlebst, ist irgendwie
ja
besonders.
Ja.
Mir fällt kein richtiges Wort dazu ein. Es nee, gehen Sachen in Erfüllung, es passieren super tolle Sachen. Gut, Brustkrebs gehört jetzt nicht zu der tollen Geschichte.
Ja.
Aber sonst hättest du vielleicht auch nicht so tolle Haare, ne? Also.
Ja, ich sehe das, also deswegen sind das so Sachen, die ich einfach nur positiv sehe. Ne? Das ist dann so. Alles gut.
Gibt es noch irgendwas, das du der Öffentlichkeit über Krebs oder über deine Erfahrungen mitteilen möchtest?
Ja, ich meine, es ist immer sehr schwierig. Ich bin Stehaufmenschen. Ich wollte nie, dass ich ganz unten auf dem Boden bin. Ich habe gesagt, das ist jetzt so, da muss man durch. Ich möchte einfach nur den Frauen oder auch den Männern sagen, es gibt immer eine zweite Chance. Durchziehen, alles machen, was die Ärzte sagen, den Vertrauen vor allen Dingen, sich einen kleinen Kreis suchen, ob das jetzt die Ärztin ist oder der Physiotherapeut, dass man denen vertraut und auch mit denen auch mal über die Ängste redet und einfach gucken, dass man da rauskommt, dass man sagt, so schnell bekommt man mich nicht klein. Aber leider sind nicht alle so. Und ich hoffe für die Frauen, dass auch die, die nicht den Rückhalt haben, dass die vielleicht auch alleine sind, dass die sich dann auch woanders in der Gruppe Hilfe holen.
Ja.
Das braucht ich zum Glück.
Oder bei Psychologen.
Genau, ich brauchte das zum Glück nicht. Ich wollte auch nicht in Reha, weil ich kann es nicht ertragen, wenn man dann nur mit Frauen zusammen ist, die nur Brustkrebs haben und dann die eine schlimmer als die andere. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da habe ich gesagt, ich brauche das nicht. Ich möchte das auch nicht, weil ich möchte nicht diese negative Stimmung aufnehmen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann habe
bist du dann gereist mit deinem Mann.
Genau. Das war dann meine wertvollere Sache. Ich kann das nicht. Es ist auch, war auch im Krankenhaus sehr schwierig, wenn ich die Chemo bekam, dann waren da Frauen, boah, da habe ich immer nur gesagt, mach mir irgendwas an Musik an, ich kann es nicht, sonst sage ich was Böses und meine es aber nicht so. Es gibt sehr arme Frauen, die wirklich dann auch alleine da stehen. Da war ein junges Mädchen, die war 20, die hat auch beide abbekommen, die wollte sich aufhängen. Ich sage, warum? Es wird auch im Leben hier einen Mann finden, der das akzeptiert, so wie du bist. Ja, aber die ist 20. Und 20 hätte ich da auch anders gedacht oder entschieden. Ja, das ist so mein Bestreben für die Damen, die es nicht so gut haben, dass die einfach sich durchkämpfen und sich woanders Hilfe suchen.
Auf jeden Fall. Bei jedem Anzeichen, was ihr zu Hause bemerkt, es gibt ja auch Möglichkeiten der Selbstabtastung, auf jeden Fall sofort einen Gynäkologen aufsuchen.
Ja.
Und ganz wichtig, Vorsorgetermine wahrnehmen.
Klar, auf jeden Fall. Aber da habe ich fürs ganze Jahr schon bei meiner Frauenärztin das. Und dann, das wird auch direkt im Januar gemacht und dann stehen die. Und dann gehe ich auch dahin.
Wie oft musst du zur Nachsorge gehen?
Jedes halbe Jahr. Es waren mal alle 3 Monate, aber die Krankenkasse macht jetzt nur noch, ich denke mir, ab nächstes Jahr nur noch einmal im Jahr und jetzt noch jedes halbe Jahr. Leider.
Wow.
Ja.
Was macht das mit dir? Ist das auch so ein bisschen deprimierend?
Nö. Ich sage mir immer, sollte ich irgendwas merken oder ich habe Unruhe und sag, ich brauche einen Termin bei Ihnen, ich muss untersucht werden, ist mir das egal, ob die Krankenkasse das bezahlt oder nicht, weil ich habe Unruhe und ich möchte, dass ich untersucht werde.
Mhm.
Und wenn dann halt die sagt, ich muss den Ultraschall jetzt privat abrechnen, dann ja, dann ist das so, weil es ist mein Körper. Aber meine Frauenärztin versucht das immer über die Krankenkasse abzurechnen, weil ich halt genbedingt nicht so gut dastehe. Und es hat bisher immer geklappt.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also würdest du sagen, du bist auch ein bisschen sensibler geworden und achtest mehr auf dich,
ja,
und deinen Körper?
Ja, auf jeden Fall. Muss man auch. Man merkt das auch. Ich weiß nicht, das ist so Instinkt, wo man sagt, mir geht es nicht so gut, ich mache mal einen Termin. Ob das jetzt die Hausärztin ist oder egal. Aber das klappt, das ist gut.
Also an dieser Stelle möchten wir nochmal appellieren, hört auf euren Körper, nehmt euch die Zeit, das Leben ist viel zu schnell und genauso schnell kann auch eine Diagnose kommen, die euch auf den Boden der Tatsachen zurückwirft. Also nehmt euch die Zeit, geht zur Vorsorge und bleibt gesund, bleibt mutig da draußen. Liebe Ina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns von deinen Erfahrungen und deiner Geschichte erzählt hast.
Vielen Dank, dass wir beide zusammen sprechen durften.
Fand ich sehr schön mit dir.
Danke. Und denk dran, wir sind nur zu Besuch hier unten. Wir haben nicht ewig Zeit, also alles genießen.
Auf jeden Fall.
Okay, danke dir.
Danke auch.
Was gibt's Neues von Merle?
Merle hat in diesem Jahr schon viele Arzt- und Klinikbesuche hinter sich. Und unter anderem waren wir in der Kardiologie, weil Merle mit 3 kleinen Löchern, die nennen sich Ventrikelseptumdefekte, kurz VSDs, zur Welt kam. Die Löcher, die sind quasi so, dass sich das Blut von der linken und der rechten Herzkammer vermischen. Und eigentlich soll das getrennt sein, weil die linke Herzkammer sauerstoffreich ist und die rechte Herzkammer sauerstoffarm. Und deswegen soll sich das nicht vermischen. Und die Löcher, die Merle hat, die waren so minimal, so stecknadelkopfgroß. Aber man sagt, je kleiner die Löcher, desto lauter das Herz. Und man hat es immer sehr extrem rauschen gehört, wenn man ihr Herz abgehört hat. Und da mussten wir regelmäßig in die Kardiologie zur Kontrolle. Und hatten jetzt aber, ich glaube, 2 Jahre Pause dazwischen, waren jetzt letzte Woche da und haben eine super tolle Nachricht bekommen. Man hört nichts mehr, man sieht nichts mehr. Das wird über ein Ultraschallgerät kontrolliert. Denn je nach Größe und Lage kann das natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Kleinere Löcher wie bei Merle jetzt zum Beispiel haben keine Symptome oder milde Symptome. Und verwachsen sich in der Regel mit dem Wachstum. Und so war es bei Merle jetzt auch der Fall. Zum Glück hatte sie keine größeren Löcher, denn die bedürfen meistens einer medizinischen Behandlung, wie zum Beispiel einer OP, um die Löcher dann zu verschließen, damit sich keine schlimmen Symptome bilden. Und das war so ein toller Termin, dass wir so super schöne Nachrichten bekommen haben. Wir müssen, solange sich jetzt nichts Kardiologisches mehr bei Merle entwickelt, nie wieder in die Kardiologie. Und das freut uns wirklich ungemein, dass wir da eine Baustelle abschließen können. Wir hoffen, euch hat die letzte Folge gefallen. Bewertet uns gerne auf allen Kanälen, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Wir sind jetzt auch bei Instagram unter Let's Talk Mutmacher. Da posten wir auch immer ein paar Videos zu unseren interviewten Gästen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da mal besucht und uns ein Herzchen dalasst oder ein Stern bei der Bewertung. Das würde uns sehr freuen, denn Nur dann wissen wir, dass ihr uns auch gerne hört. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen zu einer neuen Folge. Bis bald. Tschüss.
Das war Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt. Es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.